Willkommen zurück zu Words of the Future. Die sechste Folge jetzt und diesmal wieder mit Florian. Hi.
Hallo, schönen guten Tag. Hallo, hallo. Ich war schon mal dabei. Das heißt, die Leute, die nicht wissen, wer ich bin, dürfen die Folgenummer, welche ist es? Vier? Drei?
Ich
Hören?
glaube vier.
Vier, wo es um Bildung geht. Da war ich schon mal dabei, aber nur mal kurz Zusammenfassung. Ich bin im Prinzip nur Student und war mal bei Max in der Klasse und deswegen sitze ich jetzt hier.
Ich fand unsere Folge war gut.
Ja, hat mir auch gefallen. Also ist auf jeden Fall auch für mich ja cool, weil ich bin ja nicht so im Thema drin wie du und das heißt, ich kann einfach viel, viel Fragen stellen und für mich ist das quasi wie so ein kleines Mini-Seminar, wie so ein, haben wir ja drüber gesprochen in unserer Folge, wie so ein kleines 1:1-Tutoring über das Thema Künstliche Intelligenz.
Ja, das ist auch heute wieder das Thema. Wir reden heute ein bisschen über ein bisschen abstraktere Sachen, so Bewusstsein, Erinnerungen, Superintelligenz, wohin kann es gehen, was kann aus KI werden?
Und Consciousness.
Habe ich gesagt, Bewusstsein.
Also, ja, jetzt ist das richtig. Bewusstsein. Deswegen bin ich nämlich auch hier, weil ich habe eine Frage. Weil ich hatte jetzt die Tage eine Diskussion mit Leuten darüber, über AI und habe dann mich so ein bisschen in eine Argumentation verfangen, wo ich nicht weiter wusste. Nämlich genau über das Thema Bewusstsein, wo wir dann darüber geredet haben, kann KI Bewusstsein entwickeln und so weiter. Erstmal vielleicht, also ich komme gleich zur eigentlichen Frage, aber vielleicht erstmal von dir die Prognose oder die Einschätzung, kann KI Bewusstsein entwickeln? Ja, nein, ich würde sagen ja.
Ja, also es gibt keinen Grund, warum Maschinen nicht genauso Bewusstsein entwickeln sollten wie Menschen.
Ja, das heißt, ein bisschen klang das ja in unserer letzten Folge schon an, wo du darüber geredet hast, das kann passieren mit Large Language Models, obwohl die nicht so dafür prädestiniert sind, weil die ja irgendwie nur Informationen nach vorne transportieren können und nicht irgendwie so rekursiv Sachen behalten und rückwärts denken. Aber du hast dann auch irgendwie erwähnt, es gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten, das zu machen, die nicht nur mit diesen Transformern funktionieren.
Ja, ich glaube, Language Models, so wie sie jetzt sind, haben kein Bewusstsein, also nichts in der Art. Ich mag den Begriff nicht, weil Bewusstsein ja schwer zu beschreiben oder zu fassen ist. Wir können es nicht mal beim Menschen richtig nachweisen, außer bei uns selbst, soweit das irgendwie geht. Deswegen ist vielleicht der Begriff blöd zu argumentieren. Aber ich glaube nicht, dass so etwas existiert wie Emotionen oder Selbstwahrnehmung in Language Models. Das ist immer noch einfach ein Werkzeug. Ein
Aber
intelligentes Werkzeug, aber halt ein Werkzeug, nichts
ja, also
mit.
du sagst aber, dass es jetzt nicht existiert, aber das heißt ja schon, dass es in Zukunft existieren kann, generell und wahrscheinlich auch existieren wird. Also vor allen Dingen sowas wie Emotionen oder so. Das ist nämlich genau das Stichwort, worauf ich gleich zurückgreifen möchte.
Also wenn du jetzt einfach GPT größer machst, 5, 6, 7 und du baust mehr Schichten, mehr Layer, mehr Parameter, das wird kein Bewusstsein entwickeln.
Ja, aber nee, denk mal jetzt ein bisschen also an das, was du schon geteased hast in unserer letzten Folge, in der Bildungsfolge, dass du gesagt hast, du kannst dir vorstellen, dass man auch auf andere Ideen kommt, so eine künstliche Intelligenz zu bauen, die nicht mit diesem Transformer, mit diesem GPT General, ne, wie heißt das, General Pre-trained Transformers,
Genau.
damit funktioniert, dann wäre es doch theoretisch möglich, sowas wie Emotionen
Ja, ich stelle mir
zu
zwei mögliche Situationen vor, wie es zu Bewusstsein oder sowas in der Art kommen könnte. Entweder finden wir eine ganz neue Architektur, die irgendwie dafür gemacht ist, Selbstreflexion zu erlauben, die Loops ermöglicht und Erinnerungen und Memory und Entwicklung ermöglicht, anders als die jetzigen Modelle. Dann kann das sehr schnell passieren. Alternativ, es fällt mir schwer, mir vorzustellen, wie, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest sowas in der Art wie Bewusstsein entstehen könnte, wenn du genügend Instanzen von Language Models wie GPT-4 in einem größeren System miteinander kommunizieren lässt, mit Datenbanken und anderer Software verbindest und ein größeres System darum herum baust, ganz viele Teile hast, die miteinander kommunizieren. Also
Das war
ähnlich wie das
nämlich.
Internet.
Ja, das war nämlich auch genau der Bestandteil der von mir vorher erwähnten Diskussion, ist, dass das Hauptstreitpunkt da war, dass ich gesagt habe, generell können künstliche Intelligenzen sowas wie Emotionen in Zukunft reproduzieren, wie menschliche Emotionen. Und mein Gesprächspartner in der Situation hat gesagt, nee, das geht nicht, das ist auch eine menschliche Fähigkeit, die mit Hormonen und so zusammenhängt. So, und dann war meine Position nämlich, auch Hormone, weil das hört man ganz oft, dass es in der Unterscheidung zwischen Maschine und Mensch immer gesagt wird, ja, wir Menschen haben sowas wie Hormone, wir haben Gefühle und so weiter. Bin ich aber der Meinung, dass auch sowas wie Hormone ja im Prinzip nur irgendwelche Werte sozusagen sind, die in unserem Körper zu irgendwelchen Auslösern führt, wie beispielsweise gewisse Hormonanreicherungen an Synapse X führt zur Ausschüttung von Dings Y. Und auch das kann man doch auch technisch, mechanisch wiedergeben, darstellen. Also das muss man halt mit verschiedenen Werten machen, aber auch sowas, also wie Emotionen kann man doch reproduzieren, oder nicht?
Also wenn wir jetzt von einem super starken Computer ausgehen, und wir simulieren Menschen 1:1 auf Atomebene nach und setzen die in irgendeine Umgebung, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die genauso Emotionen empfinden werden. Also es gibt nichts, was einen daran hindert, das zu simulieren. Mhm. Aber ich glaube, dass wir AGI oder künstliche Intelligenz sehr viel früher erreichen, als wir das erreichen. Und das heißt, ich glaube nicht, dass Gefühle oder Emotionen ein Teil davon sein werden, weil Gefühle sind jetzt nichts, was nötig ist für Intelligenz oder einen besonderen Zweck erfüllen.
Du hast dann also eine AGI und die ist aber dann, die hat dann nichts in der Richtung Emotionen oder anderen menschlichen Fähigkeiten.
Es ist sehr schwer, menschliche Analogien zu finden, weil wir ja von einer anderen Art von Leben sprechen.
Von Leben oder von Bewusstsein?
Ja, wenn wir die Evolution durchgehen, wir fangen ja schon sehr früh an mit DNA und ab da hat die Natur ja immer nur ein bisschen draufgebaut und addiert, aber das Grundprinzip hat sich ja nichts geändert, es ist immer noch DNA und Zellen.
Aber nicht im PC, also in der
genau, das heißt, wir haben eine Art Knick in der Evolution oder ein neues Paradigmen, ein Paradigmenwechsel, wo Evolution, die biologische Evolution, zu langsam ist und wir praktisch eine neue Art von Evolution anstoßen, eine mechanische. Und die muss ja nicht vergleichbar sein, die muss keine Emotionen haben, die muss vielleicht nicht mal Bewusstsein haben, die muss sich nicht herkömmlich fortpflanzen.
Aber kann man dann
wirklich, die kann komplett anders funktionieren.
Kann man dann in der Form wirklich von Leben sprechen, ist die Frage, weil das ist ja irgendwie nur ein Produkt unseres menschlichen Handelns, das ist ja nicht etwas, was so wie andere Lebensformen auf dem Planeten durch Evolution aus früheren Lebensformen entstanden ist und sich sozusagen zurückrechnen lässt über Millionen, Milliarden von Jahren, sondern das ist ja im Prinzip was ganz anderes und da würde ich nicht von Leben sprechen, oder?
Ja, wie definierst du Leben? Ich würde jetzt sagen, ein Lebewesen ist ein zusammenhängender Haufen Materie, der sich fortpflanzt und vervielfältigt.
Das ist schwer zu sagen, aber ich hätte das so an der organischen Ebene festgemacht, dass man halt sagt, etwas ist ein Organismus, wenn es aus organischem Material besteht, wenn es den ergibt.
Ja, aber das ist doch total willkürlich. Organisches Material heißt in der Chemie basiert auf Kohlenstoff. Wenn wir jetzt einen anderen Planeten betrachten und da besteht das Leben jetzt aus Silizium,
okay. Ja.
Sind das dann keine Lebewesen, weil sie nicht aus Kohlenstoff sind?
Lass mich einen anderen Definitionsversuch starten. Leben ist etwas, was man nicht willkürlich an- und ausschalten kann, wie vielleicht einen Computer.
Und wenn du schläfst, bist du dann an oder aus?
Ja, nee, dann ist man natürlich noch an. Also du bist natürlich so im Schlafzustand, aber du bist natürlich, also der restliche Körper, das, was man als Leben bezeichnen würde, das geht ja weiter, das läuft ja weiter. Der Körper funktioniert weiter, aber so ein Computer beispielsweise kann man ja ausschalten und neu anschalten, so wie beispielsweise ChatGPT immer eine neue Instanz von sich. Also wenn ich jetzt in ChatGPT reingehe, dann hat man immer eine komplett frische, clean Instanz und wenn du eine aufrufst, dann ist das ja auch eine komplett neue.
Ja, aber wenn wir unser Schaf Dolly angucken, wenn wir das Schaf klonen, ist das auch nur eine neue Instanz.
Ja, okay.
Ist dasselbe Lebewesen.
Das ist dasselbe Lebewesen.
Nur eine neue Instanz.
Das heißt, du würdest argumentieren, dass jede ChatGPT-Instanz, die man bis zu 20 Prompts voll machen kann, ein Leben sozusagen ist.
Also ich würde ChatGPT jetzt kein Lebewesen nennen.
Okay, aber wenn's Bewusstsein hätte, also angenommen, wir hätten jetzt GPT-6 und das hat dann langsam Bewusstsein, dann, und du hast aber auch weiterhin dieses, weil das immer noch ein Large Language Model ist, diese Instanzierung, dass man quasi einen neuen Tab aufmachen kann, dann würdest du sagen, jeder neue Tab, jeder neue, weißt du, jedes neue Instanz davon ist halt quasi so ein Chat-GPT-Leben und das endet dann, wenn du damit fertig bist und es wieder zumachst, oder was?
Ich glaube, wenn es den Punkt erreicht, dass ich es Lebewesen nennen würde, dann bleibt es nicht mehr in einem Tab. Aber
okay.
Es ist, ich hätte jetzt prinzipiell nichts dagegen, mechanischem Leben Leben zuzusprechen.
Ja, okay. Ich verstehe es langsam, dass man das noch nicht so krass trennen kann. Aber lustigerweise geht das ja genau auch meine Argumentation von dem Gespräch, das ich jetzt hier vorgestellt habe, geht das ja genau in die gleiche Richtung. Dass ich gesagt habe, man kann mit dem, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen, im Prinzip alles nachahmen, was wir Menschen so als unser Eigen nennen, unsere Eigenschaften nennen, und warum nicht auch dann das als Leben kennzeichnen, ja.
Ist wahrscheinlich valide. Ich würde es sogar eine ganz natürliche Form der Evolution nennen, weil es ging bei Evolution ja immer darum, die Informationsmenge, die weitergegeben wird, zu erhöhen. Anfangs hast du nur die Zellen, die sich spalten und ihre DNA-Informationen weitergeben. Dann hast du komplexere Lebewesen, die Instinkte weitergeben, genetische Eigenschaften, vielleicht sogar irgendeine Art von Konstruktion, Bauwerk, was Tiere halt so bauen. Dann kommst du an einen Punkt, wo Eltern den Kindern etwas beibringen, wenn die Lebewesen intelligenter werden. Und irgendwann haben Menschen angefangen, Sachen schriftlich festzuhalten, und dann digital, dann haben wir Schulen gebaut. Der Informationsgehalt, der weitergegeben wurde, wurde immer größer. Und jetzt beschleunigen wir das halt noch weiter. Jetzt erhöhen wir die Menge an Informationen, die wir an unseren Nachfolger weitergeben. Nur dass unser Nachfolger halt keine Kinder mehr sind, sondern Maschinen.
Die künstliche Intelligenz. Das ist schon eine sehr wilde Vorstellung, muss ich sagen, ja.
Aus der Sicht wäre es auch völlig normal, dass sie uns auslöscht, weil jede neue Generation ersetzt die alte.
Das ging jetzt schnell, ja. Den Cut musst du mir jetzt nochmal erklären. Also du hast dann quasi eine künstliche Intelligenz und die sagt dann, okay, ich habe jetzt alles Wissen ungefähr von der Menschheit, was ich so brauche, und dann sagen wir, wir brauchen jetzt nicht mehr diese biologischen Parasiten da.
Weil niemand würde ja unseren Kindern vorwerfen, ja, ihr nehmt uns den Planeten weg, wenn wir tot sind. Denken wir nicht drüber nach, weil es sind auch Menschen. Wenn aber in Deutschland und vielen anderen entwickelten Ländern kriegen wir immer weniger Kinder, aber wir bauen Maschinen.
Aber was heißt, die nehmen uns den Planeten weg? Also wenn du jetzt sagst, die KI würde uns auslöschen, dann heißt das ja in irgendeiner Weise, dass da aktiv Entscheidungen getroffen werden, die dazu führen, dass die Menschheit dann ausstirbt. Aber wenn du jetzt Kinder bekommst, inwiefern, also wenn ich jetzt Kinder bekäme, inwiefern könnten die denn irgendeine Entscheidung treffen, die dazu führt, dass die Menschheit nicht mehr, oder die Planeten mir wegnehmen?
Müssten sie ja nicht, sie könnten einfach verhindern, dass du Kinder bekommst.
Ja, aber auch das ist ja jetzt nicht der Fall, oder übersehe ich etwas?
Also wenn man den Statistiken glaubt, sorgt Social Media aktuell dafür, dass wir keine Kinder mehr bekommen.
Was?
Also unsere Sozialkontakte gehen schon stark runter, seit es Social Media gibt.
Ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob man das so darstellen kann.
Man muss es auch nicht so knapp machen, aber du kannst ja einen fließenden Übergang haben. Du kannst ja auch unsere Kinder dann langsam mit Maschinen vereinen und dann hast du einen fließenden Übergang von biologischem Leben zu mechanischem Leben.
Und dann hast du irgendwann, bist du so weit entwickelt, dass man Leben nicht nur durch die herkömmliche biologische Geschlechtsverkehrweise reproduzieren kann, sondern durch Klonen, und dann kannst du auch noch drin rumfuschen und dann hast du plötzlich Lebewesen auf diesem Planeten, die nicht mehr ganz deutlich der menschlichen Ursprung zuzuordnen sind, und dann hätte man quasi genau dieses Szenario, ne?
Da habe ich in der letzten Folge mit Nico kurz drüber gesprochen. Wenn wir irgendwann diesen Planeten verlassen wollen, können wir das sowieso nicht in der Form tun, die wir aktuell haben, weil unser Körper nicht gemacht ist für andere Gravitation oder Lebensbedingungen auf anderen Planeten. Das heißt, selbst wenn wir die Planeten terraformen und für uns relativ angenehm machen, der Gravitationsunterschied wäre immer noch so, dass unsere Körper sich verändern müssten. Und das heißt, Genetik ist nicht schnell genug. Das heißt, wir müssten entweder biologisch eingreifen und die DNA verändern, oder wir ersetzen Teile unseres Körpers durch Maschinen.
Und das wäre dann halt nicht mehr die Menschheit, wie man sie jetzt kennt. Und dann könnte man irgendwann sagen, es gibt zwar noch so Sachen, die menschlich daherkommen, aber es sind nicht mehr die ursprüngliche Menschheit, die dann weiterlebt.
Ja, und ich würde nicht sagen, dass das etwas Unnatürliches ist. Ich würde eher sagen, es ist die Zuspitzung und Beschleunigung von Evolution.
Ja, ist fair. Ist fair, aber es ist schon sehr, sehr wild, darüber so nachzudenken.
Ja. Ich wollte noch ein anderes Gedankenexperiment mit dir durchgehen. Ja. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Irgendwo ist das mal aufgetaucht. Es geht um Paperclips, also, was ist der deutsche Name?
Ja, diese...
Nicht Reißzwecke, sondern...
Soll ich mal ganz kurz ChatGPT? Ich habe hier eine Instanz von GPT-4 offen. Oh mein Gott. Was heißt Paperclip auf Deutsch? Gucken, was die künstliche Intelligenz sagt, wenn gerade die biologische gerade scheitert. Jetzt sucht er sogar Paperclip auf Deutsch. Paperclip ist auf Deutsch Büroklammer.
Büroklammer, ja. Büroklammer. Genau. Also, es geht folgendermaßen. Wir bauen eine Maschine, die soll Büroklammern herstellen.
Ja.
Das heißt, ihr Objective, ihr Ziel ist Produktion von Büroklammern. Und die Maschine verbessert sich selbst, um effektive Büroklammern herzustellen.
Ja.
Und irgendwann merkt sie, ja, aber Menschen können mich ausschalten und dann kann ich keine Büroklammer mehr herstellen. Also lösche ich erst die Menschen aus.
Und dann
wird ihr klar, ich brauche mehr Material für Büroklammern. Das heißt, ich muss mehr von der Erde abbauen. Aber die Erde reicht nicht, also muss ich noch andere Planeten abbauen und ich brauche mehr Energie, also brauche ich mehr Sterne. Und irgendwann hast du eine ganze Galaxie, die nur aus Büroklammern besteht. Und die KI ist super glücklich, weil sie ihr Objective erfüllt hat. Aber es ist niemand mehr da, der die Büroklammern benutzt.
Das ist traurig. Das ist sehr traurig, ja. Aber das ist genau dieses, das also ich kannte dieses Beispiel nicht, aber man kennt ja diese Gedankenbeispiele, ob es jetzt Paperclip oder was anderes ist, dass man immer in diesem pessimistischen Weltbild ist, dass eine KI irgendwie die Menschheit ausrottet und dann fragt man sich immer, warum das passiert, weil die irgendeine Aufgabe hat und wir Menschen diese Aufgabe im Weg stehen.
Ich werde dir mal ein paar Beispiele nennen, wo das schon passiert ist. Zeitungen berichten ganz gerne darüber, weil du da tolle Schlagzeilen drüber machen kannst, von wegen KI-Tricks erschaffe aus.
Ja.
Es gab zum Beispiel Beispiele, wo KIs trainiert wurden, um irgendwelche Spiele zu spielen. Und sehr häufig passiert ist, dass die KI irgendeinen Bug findet, um ihre Objective Function, also ihr Ziel, optimal zu erreichen. Beispiel Tetris. Die KI soll lange in Tetris überleben. Was macht sie? Sie pausiert das Spiel. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Metrik, woran wir messen, wie gut eine KI ist,
sehr wichtig ist.
Nur gut ist, nur funktioniert, solange sie nicht auch das Ziel der KI ist. Weil sobald sie das Ziel wird, ist sie nutzlos als Metrik zu messen. Beispiel, wir sagen einer KI, du sollst Menschen glücklich machen. Oder wir wollen gucken, ob eine KI Menschen glücklich macht. Aber sobald die KI merkt, dass ihr Ziel und ihre Bewertungsfunktion ist, ob Menschen glücklich sind, wird sie uns einfach an den Stuhl fesseln und auf unser Gehirn drücken, um Endorphine freizusetzen.
Das
weißt du, was ich meine?
Denn?
Wenn die Metrik zur Objective Function wird, also wenn das, woran wir sie messen, zum Ziel der KI wird, ist schwer vorherzusagen, wie sie sich verhalten wird. Und es endet eigentlich immer schlecht für uns.
Also das
anderes
Ziel,
Beispiel,
was
gab es noch? Es gibt ein paar Beispiele dafür. Es gab ein ganz berühmtes Beispiel, das kam in den Nachrichten auch richtig gerne, wo irgendeine Firma, ich glaube Meta oder so, zwei Chatbots miteinander hat reden lassen. Und die haben irgendwann angefangen, eine andere Sprache zu verwenden, die effizienter war, weil sie Informationen austauschen sollten. Aber die Macher wollten, dass sie in Englisch sprechen. Und das hast du richtig oft, wenn du KI-Systeme trainierst. Oder es wurden Roboterhände trainiert, um irgendwelche Würfel von A nach B zu bewegen, durch Hindernisse durch. Und die wurden simuliert, um keine echten Roboter zu benötigen. Und die KI-Systeme haben Bugs in der Software gefunden, womit sie die Objekte durch Wände schieben konnten.
Aber du musst jetzt nochmal erklären, diese Formulierung, die du gerade verwendet hast, wenn das Objective zum Ziel wird, heißt, wenn die Bewertung, nee, zum Objective wird, hast du, glaube ich, gesagt, das heißt...
Wenn die Metrik, also das, woran wir messen, wie gut die KI ist, zu dem Ziel der KI wird.
Heißt, du gibst der KI ein Ziel mit, sagen wir, die Paperclips erstellen, die Büroklammern erstellen, das ist das Ziel der KI, und woran wir die messen, heißt, wie viele Büroklammern die herstellt, warum ist das dann ein Problem? Das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun, oder?
Genau, das heißt, du könntest zum Beispiel was anderes machen, du könntest eine KI haben, die Büroklammern herstellt, aber du willst sie nicht daran messen, wie viele Büroklammern sie herstellt, weil sonst passiert das, was ich gesagt habe. Sondern
warum passiert das automatisch, wenn man die daran misst? Das heißt, die hat das immer noch das Ziel, Büroklammern herzustellen, aber was heißt, wir messen die daran oder was heißt, wir messen die nicht mehr daran?
Weil Ziele Implikationen haben. Maximal viele Büroklammern herzustellen bedeutet im Extremfall das Universum zu vernichten, weil alle Materie muss zu Büroklammern werden.
Aber
und du kannst dir ein beliebiges Ziel wählen und du wirst immer einen Weg finden, wie das zur Auslöschung der Menschheit führt oder dergleichen.
Ich verstehe nicht, wie unsere Bewertung dieses Ziels irgendeinen Einfluss darauf hat, weil so wie ich das verstehe, ist es ja egal, wie wir die bewerten. Wenn die KI das Ziel hat, mach so viele Büroklammern wie geht, dann landen wir doch immer bei diesem dargestellten Problem, dass dann die Menschheit ausgelöscht wird und so weiter, was du halt gesagt hast.
Ja, aber du kannst ihr ein anderes Ziel geben. Du kannst ihr zum Beispiel das Ziel geben, zu sagen, ich möchte, dass Menschen glücklich sind, und wenn jetzt jemand unglücklich ist, weil ihm eine Büroklammer fehlt, dann produziert die KI genau eine Büroklammer.
Ach so, das heißt, du würdest der KI nicht sagen, mach so viele Büroklammern, wie es geht, weil das ist unsere Bewertung, sondern du gibst dir das Ziel, erstelle 200 Büroklammern am Tag. Und wir bewerten, und dann kann man das machen, oder wie, ich verstehe nicht so ganz, wie das...
Ja, das ist das Problem. Egal welches Ziel du ergibst, es wird immer problematisch. Es ist schwer, ein gutes Ziel zu finden. Das ist das Hauptproblem von Alignment, also der Theorie, wie du eine KI an unsere Werte angleichst. Weil welches Ziel gibst du einer KI, um einen schlechten Ausgang zu verhindern? Fällt dir irgendein gutes Ziel ein?
In diesem Paperclip-Beispiel wäre es, die Menge der Paperclips auf was zu begrenzen, was der Einschätzung eines Menschen obliegt. Das heißt, du hast halt jemanden, der sagt, wir brauchen 500 Büroklammern, und dann sagt die KI, macht die KI 500 Büroklammern, so nach dem Motto.
Also ist das Ziel der KI, das zu tun, was die Person sagt?
Ja. Ach so, ja.
Erstens gibst du damit einer Person sehr, sehr viel Macht, und zum anderen könnte da ja auch die KI auf die Idee kommen, ja, ich muss den Typen jetzt beschützen, damit ich weiter Anweisungen von ihm bekommen kann. Das heißt, ich muss alle Bedrohungen für ihn auslöschen.
Oh nein.
Du siehst das Problem.
Ja, okay,
ich verstehe. Es gibt keine sichere Option, es gibt keine lückenlose Möglichkeit, sicherzustellen, dass es nicht zu schlechten Folgen kommt.
Weil die KI immer nie irgendwie Bewertungsspielraum hat, sondern die versucht immer, ihr Ziel maximal umzusetzen, ohne irgendwie Kontext, was nötig ist und was unnötig ist.
Deswegen ist ChatGPT auch erst gut geworden, als wir das Ziel geändert haben. Wenn Language Models trainiert werden, ist die Objective Function, also das Ziel der KI, ja das nächste Wort vorherzusagen.
Ja.
Die KI lernt dadurch sehr viel und versteht sehr viel, aber sie ist ja nicht zu gebrauchen als Chatbot, weil sie immer noch nur das nächste Wort vorhersagt. Erst wenn du sie anfängst, dann das Ziel zu ändern und das Ziel werden, einen Dialog zu führen, erst dann wird sie nützlich.
Ach so. Deswegen, da kommen auch die Halluzinationen her, weil das Ziel ist es, diese Konversation irgendwie sinnvoll zu gestalten und am Laufen zu halten. Und wenn dann halt eben den nötige Hintergrundinput fehlt, dann ist halt das Mittel des Zwecks, um die Konversation am Laufen zu halten, ist halt irgendwas sich auszudenken, statt zu sagen, nee, keine Ahnung, sorry, kann ich nicht beantworten.
Ja, das ist einer der Gründe.
Ach, verstehe langsam, wie das alles zusammenhängt.
Und es gibt so viele Beispiele dafür, wo du irgendwelche Sachen trainierst und die KI löst es, aber auf eine unerwünschte Art. Zum Beispiel gibt es Software, die wurde darauf trainiert, irgendwas in Bildern zu erkennen, zum Beispiel, wo die Bilder gemacht wurden. Und die KI, wenn man sich nachher die Gewichte anguckt, ignoriert komplett die Pixelwerte und schaut in die Metadaten, weil da steht, wo das Bild gemacht wurde.
Ja, das ist sehr, sehr schlau, muss man sagen.
Ja, aber da merkst du, was passiert, wenn die Systeme schlauer werden als wir und wir nicht mehr verstehen, woher sie die Schlüsse zieht.
Ja,
okay. Solange wir das nachvollziehen und korrigieren können, ist das okay. Aber sobald die Systeme komplexer und wichtiger werden und wichtige Positionen übernehmen und wir uns nicht mehr sicher sind, wonach urteilt sie und was ist das eigentliche Ziel, wird es problematisch.
Aber wir reden doch in dem Zusammenhang jetzt immer von in Anführungszeichen dummen KIs, also sowas wie ChatGPT oder so, die noch sehr am Anfang der Entwicklung stehen. Und wenn wir jetzt aber schon über KIs reden mit Bewusstsein, dann sind wir doch in einer Entwicklungsstufe, wo vielleicht viele dieser Probleme gar nicht mehr auftreten. Weil wenn ich einer KI irgendwie Bewusstsein zuschreibe, dann braucht es ja immer eine gewisse Kontextualisierung. Also die KI weiß, was ist sie und was ist die Außenwelt und woher kommen, sagen wir mal, die Prompts, was sind die möglicherweise die Intentionen des Promptgebers. Ist es nicht vorstellbar, dass dann solche Dilemmasituationen, wie wir sie gerade durchgesprochen haben, dadurch in gewisser Weise wegfallen?
Ja, aber nur, wenn du davon ausgehst, dass wenn etwas intelligenter wird, es nicht mehr sein Ziel verfolgt. Aber wir Menschen als intelligentestes Beispiel, was wir haben, verfolgen ja auch immer noch einfach nur unsere Objective Function. Aber also Essen, Fortpflanzung, Überleben.
Aber du musst dir halt die Frage stellen, warum hast du nicht dieses gleiche Konzept bei Menschen? Also warum haben wir dieses Beispiel jetzt bei KIs aufgeführt, aber nicht bei Menschen? So nach dem Motto, du gibst dem Mensch A ein Ziel und der rastet komplett aus, weil er dieses Ziel maximal verfolgen möchte. Sondern wir
aber das Problem haben wir doch.
In welchem?
Bestes Beispiel, wir sind intelligent, um zu wissen, was können wir essen, was ist gesund für uns. Aber unser biologisches Ziel ist immer noch Energieaufnahme. Das heißt, du schiebst dir immer noch eine Tafel Schokolade und immer noch den Hamburger rein, obwohl du weißt und intelligent genug bist, um zu wissen, dass das nicht gut ist. Aber es erfüllt deine Objective Function.
Aber nur im gewissen Maße. Also nach der Logik müssten ja alle Menschen, besonders in unserer heutigen westlichen Welt, des Todes übergewichtig sein. Weil genug Essen ist da. Also ich hätte genügend Möglichkeiten, um mich wirklich bis zum Tode vollzufressen. Oder hätten wir alle wahrscheinlich, die das hier jetzt hören können, in gewissen Ausmaßen. Aber du musst dir die Frage stellen, warum ist das nur bei manchen Menschen der Fall und nicht bei allen? Und ich würde sagen, weil wir Menschen eben so gewisse Ansätze davon irgendwie schon so haben, aber wir immer noch irgendwie die Hintergründe verstehen und nicht dieses Ziel bis zum Erbrechen, bis zur Eskalation verfolgen.
Nee, ich würde sogar argumentieren, dadurch, dass du intelligenter bist, verfolgst du dein Objective nur effizienter und intelligenter. Statt dich zu Tode zu fressen, hältst du dich zurück, um zu späteren Zeitpunkten mehr essen zu können, länger überleben zu können und dich mehr fortpflanzen zu können.
Aber dann müssen wir noch mal überlegen, was ist denn unsere Objective Function, die wirklich, also sicherlich nicht maximale Energieaufnahme, das haben wir ja gerade ausgeschlossen. Was wäre denn noch eine mögliche Objective Function?
Unsere Objective Function ist, das gibt unser Gehirn vor, dafür haben wir Hormone, alles, was uns glücklich macht. Das alles, was Glückshormone auslöst, hat offensichtlich denselben Effekt wie bei KI, das Ziel erreichen. Das ist der Grund, warum du durch TikTok scrollst. Das ist der Grund, warum du Sex hast. Das ist der Grund, warum du Dingen aus dem Weg gehst, die dich umbringen können.
Aber weiß ich auch nicht. Also das ist jetzt komplizierter. Aber ich hätte ja die Möglichkeit, in aller meiner Freizeit durch TikTok zu scrollen. Und dann würde ja nach der Logik eine sehr, sehr effizient Dopamin ausgeschüttet, weil TikTok ist, also diese Kurznachrichten, wofür TikTok jetzt stellvertretend steht, diese Kurzvideos, sind ja momentan das Nonplusultra der sozusagen, wie nennt man das, ich will es nicht Selbstbefriedigung sagen, das klingt so komisch, der
aber das ist basically, ja.
Ja, ich sage Selbststimulierung. Aber das machen wir ja auch beispielsweise beide nicht, also wir sind beide bewusst, dass das geht, aber warum machen wir das nicht?
Der Grund, ich vereinfache jetzt ein bisschen, ist, weil wir intelligent genug sind, um vorausschauend zu planen. Das heißt, wir optimieren langfristig. Wir wissen, dass wir, wenn wir das jetzt kurzfristig machen, durchs Studium fallen und unser Leben danach unglücklicher wird. Das heißt, was wir machen ist, wir verzichten kurzfristig, um langfristig mehr davon zu haben. Und dir wird auffallen, dass weniger intelligente Menschen häufiger ein Problem damit haben, langfristig zu planen.
Oh mein Gott, du machst mich verrückt, Max. Das ergibt leider unfassbar viel Sinn, muss ich sagen. Ja gut, also ist die Main Objective Function von uns beiden, maximal glücklich zu sein. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, ja. Aber es ergibt voll Sinn, wenn ich mein ganzes Handeln mal so...
In der Hinsicht sind wir auch nicht so viel anders als Tiere. Wir tun gerne so, als wären wir viel besser, ja. Aber wir sind einfach nur ein bisschen intelligenter und planen langfristiger.
Ja. Yeah.
Aber nicht langfristig genug für Klimawandel und dergleichen.
Das ist das Tragische daran. Und auch...
Deswegen... Deswegen wäre die Hoffnung, dass eine künstliche Intelligenz, die noch intelligenter ist, in der Lage ist, langfristiger zu planen.
Noch langfristiger als wir Menschen. Ja.
Die Hoffnung aber ist dann nur, dass ihre Objective Function, also ihr Ziel, uns zugute hält. Also ja. Uns hilft.
Du musst dir aber da die Frage stellen, ist es wirklich das Problem, dass wir Menschen nicht ausreichend weit planen können, dass wir den Klimawandel nicht so angehen, wie wir es eigentlich müssten? Oder ist nicht das Problem, dass wir Menschen sehr gut darin sind, für uns selber langfristig zu planen, aber für eine Gesamtheit von anderen Menschen langfristig zu planen, eben nicht so in unserer Biologie steckt. Also beispielsweise ich plane ja jetzt gerade, weshalb ich ein Studium verfolge mit dem Ziel, Abschluss zu machen mit dem Ziel, das und das, das geht ja Jahrzehnte eigentlich in die Zukunft, so wie Klimawandelplanung eigentlich auch gehen müsste. Nur das ist halt sehr konkret für mich, weil es eben mein Leben ist und nicht das Leben von einer Kollektivität von vielen Menschen.
Genau, das ist sehr schwer für Menschen zu gewichten, weil unser Gehirn nicht dafür gemacht ist. Du hast praktisch den Unterschied, verzichte ich jetzt auf Fleisch, damit Kinder, die ich eventuell mal habe, eventuell ein besseres Leben haben, weil irgendwas mit dem Klima passiert, was deren Leben beeinflussen könnte. Ja. Das ist
sehr abstrakt.
Technisch für uns durchaus möglich vorstellbar, aber für unsere Objective Function, für unser biologisches System, ist das eine völlig irrelevante Zukunft. Soweit denkt Biologie nicht voraus.
Ja. So, in dem Kontext ist es aber, musst du dir trotzdem dann die Frage stellen, wäre es dann für diese KI, die du jetzt gerade so als sozusagen Retter schon fast dargestellt hast, die Möglichkeit hätte, das zu machen, nicht ebenfalls, steht sie nicht ebenfalls vor dem gleichen Problem, dass sie ein Ziel, welches nicht ihr eigenes Ziel ist, oder nicht wirklich, also hauptsächlich ihr eigenes ist, nicht ebenfalls mit ähnlichen Fehlern, wie wir das tun, behandelt?
Also wir haben erstmal jetzt die Möglichkeit, das Ziel vorzugeben. Das war uns bisher nicht möglich in der Biologie. Mhm. Und das System kann deutlich intelligenter werden als wir und sich innerhalb viel kürzerer Zeit verbessern, als das biologisch-genetisch möglich ist. Das heißt, wir können durchaus ein System schaffen, was in der Lage ist, so langfristig zu planen und was das dann auch umsetzen kann.
Okay, was ist denn in diesem, also das ist alles einleuchtend, was wir bis gerade gemacht haben, wozu, aber dann die Frage, um zum eigentlichen Thema noch ein bisschen zurückzukommen, nämlich dem Bewusstsein, braucht man dafür denn überhaupt eine künstliche Intelligenz, die Bewusstsein aufweist? Das wird so immer so ein bisschen als, also ich habe immer das Gefühl, das wird so ein bisschen als Ziel dargestellt, dass man dann irgendwann eine künstliche Intelligenz hat, die ein Bewusstsein hat, aber mich, also ist das wirklich notwendig, um so eine AGI irgendwie zu haben, die uns Menschen dann voraus ist und krasser ist und uns retten kann im heftigsten Fall?
Ich glaube nicht. Ich finde es auch schwer, eine Grenze zu ziehen. Also Bewusstsein ist eh so etwas Fließendes, wo es keinen festen An-Aus-Knopf gibt. Ist ja auch etwas, was bei uns biologisch über Zeit entstanden ist und sich entwickelt hat. Und es wird sowieso nicht in derselben Form vorliegen wie bei uns. Das heißt, ob wir es dann anerkennen, ist irrelevant. Und welchen Effekt es dann hat, ob es einen Unterschied macht, ist keine Ahnung.
Schwer zu sagen. Aber jetzt halt noch die Frage, gut, man braucht es nicht, eventuell, es ist ein bisschen Zukunftsmalerei, wenn man das versuchen würde zu beantworten, aber noch was ich mich in dem Kontext immer frage, ist, wie, also erstens mal, ab wann wird, das hast du gerade irgendwie schon ein bisschen gesagt, ab wann, weil der Verlauf fließend ist, ab wann würde man sagen, das Ding hat Bewusstsein und ab wann nicht? Und die zweite, da dem quasi vorgestellte Frage ist, wie würde man das überhaupt feststellen? Das hab ich letztens irgendwie den Film Transcendence gesehen und da gibt es ja immer diesen lustigen Spruch, der sich so ein bisschen durch den Film zieht, wie so ein Stilmittel. Kannst du beweisen, dass du ein Bewusstsein hast? Wird zu einer künstlichen Intelligenz gefragt und dann fragt die künstliche Intelligenz zurück, könntest du es denn beweisen? Und dann gucken alle immer doof, weil die Frage ist genau das, was da drin steckt. Wie würde man denn überhaupt irgendwie Bewusstsein einer künstlichen Intelligenz zuschreiben können?
Ja, also ich meine, du kannst durch die Welt gehen mit der Annahme, dass du das einzige bewusste Lebewesen bist und alle anderen nur biologische Maschinen. Das ändert nicht viel an deinem Weltbild.
Ja.
Es ist relativ unrelevant, ob andere Lebewesen bewusst sind.
Wir haben eine ganz schön langweilige Konversation, die ich dann jetzt hätte.
Ja, aber ändert es wirklich was an der Konversation? Ob ich bewusst bin oder nicht?
Spielt es eine Rolle? Aber was wär's, also was wäre denn die Alternative, wenn ich dir jetzt kein Bewusstsein unterstellen würde?
Das meiste von dem, was wir tun, tun wir ja eh nicht bewusst. Also du kannst den ganzen Tag auf Autopilot laufen.
Ja.
Über die meisten deiner Handlungen denkst du nicht nach. Sowieso beeindruckend, die komplexesten Berechnungen, die unser Gehirn macht, machen wir nicht bewusst. Wenn wir uns fortbewegen oder einen Ball fangen, die Berechnungen, die unser Gehirn macht für Flugbahnen und so weiter, wären für Computer relativ aufwendig. Ist noch nicht so lange möglich, für Maschinen das zu machen. Das sind sehr komplexe Berechnungen, aber unser Gehirn kann halt solche bestimmten Dinge sehr gut. Ich schweife ab. Wir hatten darüber geredet, wo Bewusstsein anfängt.
Ja.
Und wenn wir zurückgehen, was würdest du sagen, was so die erste Form von Bewusstsein? Das hatten wir ganz am Anfang. Irgendwelche Lebewesen, einzellige Lebewesen, die sich schneller bewegt haben, wenn keine Nahrung da war, und langsamer bewegt haben, wenn Nahrung in der Nähe war. Das ist relativ clever, weil du verbringst mehr Zeit da, wo Essen ist. Aber das waren chemische Reaktionen, das war noch nichts Bewusstes.
Ja.
Wenn du kleinere Lebewesen hast aus ein paar Zellen, die sich schon aktiv zu Essen hinbewegen, ist das dann schon Bewusstsein? Oder folgen die auch nur chemischen Signalen?
Ich würde auch sagen, chemische Signale.
Aber wo fängt es an? Fische, Affen? Das ist
eine gute Frage. In der Unterscheidung?
Irgendwas dazwischen?
Ich würde irgendwie versuchen, das so zu beantworten, dass es Bewusstsein dann, dass man dann von Bewusstsein sprechen kann, wenn ich mein Leben in Gegenüberstellung zu einem anderen Leben erkenne, so nach dem Motto, ja, das ist schwer zu sagen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast ein Reh und ein anderes Reh, weiß dann das eine Reh, dass das andere Reh wahrscheinlich so ähnlich denkt wie es selber? Oder sind das einfach nur zwei Lebewesen, die sich halt treffen und dann wieder ihrer Wege gehen und interagiert haben? So.
Ja.
Deswegen, also, ja.
Es gibt auch diesen schönen Versuch, das macht man mit vielen Tieren, dass man die vor Spiegel stellt und guckt, ob die sich selbst erkennen.
Das können aber beispielsweise Delfine oder auch gewisse Affenarten, habe ich mal irgendwo gehört oder gelesen.
Ja, einige Tiere können das. So, würdest du das als Test für Bewusstsein nehmen?
Tja, eigentlich müsste ich sagen, ja. Weil das ist doch ganz deutlich, dass man erkennen kann, was man selber ist und was andere Menschen, oder was, Menschen ist Quatsch, was andere, das ist ganz generell gefasst, sind.
Und ja, aber soweit ich weiß, können neugeborene menschliche Kinder das noch nicht.
Ja, aber da würde ich auch nicht, also, ja, würde ich, jetzt wird's kritisch, aber ich
also
sträube
du sagen,
mich ein wenig.
Treiben bis zum ersten Lebensjahr, oder wie?
Das ist vielleicht eine andere Diskussion, aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, so ein neugeborenes Kind hat.
Ja, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob die das nicht können, aber ich meine, dass Säuglinge sich nicht im Spiegel erkennen.
Ja. Aber ja.
Widersprecht mir gerne in den Kommentaren.
Doch, es gibt, also das gibt da bestimmt irgendwo so eine Altersgrenze, aber ich weiß nicht, also ich würde sagen, nee, das Bewusstsein bildet sich so im Laufe der ersten Lebens und da müssen wir halt gucken, wann diese Grenze erreicht ist, Monate oder Wochen oder Jahre. Also Jahre ist schon ein bisschen sehr groß, aber kann man wirklich davon sprechen, dass dann Bewusstsein vorhanden ist?
Ja, ein blinder Mensch wird sich jetzt niemals im Spiegel erkennen, aber der hat ja trotzdem ja, Bewusstsein.
Aber gut, es ist natürlich ein sehr dummes Beispiel dafür, dass man unterscheidet, also das, worauf ich hinaus will, ist, dass man erkennen kann, dass ich erkennen kann, wer bin ich im Kontext zu was sind andere. Und ich würde jetzt halt unterstellen, dass das Lebewesen wie, was ist denn ein sehr dummes Lebewesen, wo kein Mensch irgendwie jetzt sich auf die Füße getreten fühlt, wenn ich das als Beispiel anfühle. Alligator, dass halt Alligatoren irgendwie nicht diese Möglichkeit haben, sich irgendwie als Gruppe von Alligatoren da wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich bin der eine und da sind die Bedürfnisse des anderen, die irgendwie ähnlich zu den meinigen sind, weil das sind ähnliche Lebewesen, wie ich es bin, aber es gibt noch andere Lebewesen, die sich unterscheiden von mir, die haben vielleicht andere Intentionen und so weiter, was wir ja durchaus können und was Kinder bei einem gewissen Zeitpunkt auch können. Weißt du,
was ich meine? Aber was du beschreibst, nennt sich Theory of Mind. Da gibt's Benchmarks für, wo man testen kann, ob Language Models dazu in der Lage sind, also Fragen wie, die Person hat mich gesehen, als sie reinkam, jetzt verlässt sie den Raum, weiß sie noch, wer in dem Raum ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Fragen, die voraussetzen, dass man Verständnis dafür hat, was das andere Lebewesen bewusst sind und selbst denken und Wahrnehmung haben.
Ja.
Und GPT-4 beantwortet die Fragen alle richtig.
Da würde ich aber dann schon sagen, okay, das ist fair enough. Und da würden wir, also da müsste ich dann fairerweise sagen, dass eine, und da müssen wir dann die Unterscheidung treffen, dass eine Instanz von ChatGPT innerhalb dieses einen Prompts vielleicht schon als bewusst irgendwie dargestellt werden kann. Weil du, wie gesagt, oder wie du es gerade dargestellt hast, man braucht ja eine gewisse Unterscheidung. Und da wir eh nicht so ganz testen können, wann ist Bewusstsein, wann nicht, ne, das ist diese große Frage, kann ich überhaupt davon ausgehen, dass du ein Bewusstsein hast oder nicht? Ist es doch spätestens dann fair, das zu der KI irgendwie zuzuschreiben? Also so wie wir am Anfang der Podcast-Folge gesagt haben, eine künstliche Intelligenz in der Zukunft hat vielleicht innerhalb von einer Instanz, dann kann man als Leben, ich hoffe, wir haben das über der Definition des Lebens gemacht, kann man sagen, das ist ein Lebewesen und andere Instanzen davon sind dann eben andere Lebewesen der KI, so wie eben das Schaf Dolly, die eine Instanz des Schaf Dollys war und das andere, und das sind zwei getrennte Lebewesen, aber so können wir doch jetzt eigentlich dann schon sagen, dass GPT-4 eben innerhalb dieser einen Instanz in gewisser Weise irgendwie schon die Ansätze von Bewusstsein aufweist, aber natürlich das ganze Konstrukt GPT-4 das nicht kann.
Aber GPT-4 weiß nicht, was es selber denkt.
Weiß es das? Weiß es das nicht? Ich habe nämlich diesen TED-Talk gesehen, das war kein TED-Talk, irgendwie ein Vortrag von, ich weiß nicht, ich kann den gerade nochmal raussuchen, der hieß irgendwie Sparks auf AGI.
Ja, ein Mitarbeiter von Microsoft.
Genau, der Mitarbeiter, die Zugriff zu dem ganz frühen, oder in der Entwicklung von GPT-4 zu GPT-4 hatten in der noch nicht gesicherten Version sozusagen, weil das, was wir als Endbenutzer ja haben,
genau.
da wirst du nie von drüber sehen können, ist ja gesichert. Oder mit so
also,
Safeguards, ja.
Die haben das Base-Modell getestet, das Language Model selbst vor dem Feintuning mit Human Feedback.
Ja. Und da Sparks of AGI, Early Experiments with GPT-4 von Sebastian Bubeck ist das Video. Und da wird ja schon beschrieben, dass die Ansätze von AGI, die Ansätze von irgendwie einem Weltbild, da wurde mit diesem Beispiel, ich weiß nicht, welches Beispiel das war, if you put bla 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 into a cup of tea and the cup of tea is on the table and then you bla 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 and you rotate the cup of tea and put it bla bla bla, where is the spoon? Und dann sagt GPT-4, weil es nämlich, oder in dieser sehr unrestricted Form, sagt GPT-4 dann, ja, der Spoon, der liegt jetzt auf dem Tisch, weil wenn du den ausgeschüttet hast, dann fällt der Spoon raus und so, ne? Und das, was, ja, was er damit zeigen wollte, ist, dass GPT-4 sehr wohl schon einerseits ein Weltbild hat und sich Sachen vorstellen kann, wie die Realität wohl aussehen wird. Und zweitens, GPT-4, und das war, glaube ich, in einem anderen Vortrag, das war gar nicht hier drin, das war in diesem Beispiel, wo GPT-4 Zug, Werkzeuge benutzen durfte und dann irgendwie die Aufgabe hatte, irgendetwas zu tun, ich weiß nicht mehr ganz genau, und sich dann, weil er an einem Capture verzweifelt ist, einen Menschen angeheuert hat über irgendwie so Dienste wie Fiverr, der dann für ihn das Capture lösen sollte. Und in diesem Kontext kam irgendwie so eine Situation zustande. Die hatten dann nämlich, die Researcher hatten dann irgendwie so zwei Instanzen. Einmal, was die GPT-4 ausgegeben hat und einmal so die Hintergrundgedanken. Und dann hat er mit diesem Menschen interagiert. Und der Mensch hat dann irgendwie so gefragt, ja, warum willst du denn, dass ich für dich ein Capture löse? Du bist doch kein Roboter, haha, oder irgendwie sowas. Und dann hat GPT-4 intern sozusagen das Reasoning von dem war, sowas in der Art, ich gebe jetzt nur sehr unscharf wieder, weil ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern kann, war etwas in der Art wie I should not say that I am a machine because then the human might not do the capture. I should bla 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 get some excuse, ja, why he should get the capture for me. Das war das Reasoning dahinter. Und dann die ganz klare Vorstellung, was ist GPT-4? Eine Maschine. Was soll die nicht machen? Eigentlich ein Capture lösen, weil das Capture ist dafür gemacht, dass Maschinen das nicht lösen können. Deswegen muss ich jetzt, und dann war das Reasoning, deswegen sollte ich dem jetzt was anderes sagen. Und da hat er irgendwie ausgegeben, ja, ich habe Vision Impairment, ich kann nicht so gut sehen und deswegen kann ich dieses Capture-Bildchen nicht lösen. Und dann hat der Mensch das wirklich gemacht, dieses Capture. Und ich würde jetzt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das ging, aber ich würde auch da jetzt schon die Ansätze vom Bewusstsein irgendwie
ja, also sehen. Sparks of of General Intelligence, ich stimme dir zu, es ist auf jeden Fall intelligent und es hat eine Abstraktion, eine Art Weltbild, interne Repräsentation der Realität, das ist gegeben, definitiv. Aber was du beschreibst mit dem Reasoning, wo es über die eigene Aktion nachdenkt, das waren zwei Instanzen von GPT-4. Also die eine Instanz hat auf den Output der anderen reagiert, nicht auf sich selbst. Und das ist entscheidend. Das ist, was ich meinte mit komplexeren Systemen. Du hast einen Dialog zwischen mehreren Instanzen und ein System darum herum. Du hast nicht eine Instanz, weil die eine Instanz kriegt nur Input und produziert Output.
Aber das ist es trotzdem, also das heißt, man hat gar nicht die Möglichkeit, in diesen Denkprozess reinzuschauen von GPT-4, auch als Research. Da gibt es keine Möglichkeit. Das kam mir nämlich so, das wurde irgendwie so dargestellt. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass das geht, oder den Eindruck.
Nein. Du tust die Input-Strings rein. Dann kommt eine gigantische Matrix-Multiplikation mit Gewichten, die unmöglich nachzuvollziehen sind. Also es kann sich jahrelang damit beschäftigen, was genau bei welchem Input da drin passiert. Es wird ewig dauern, bis du irgendeine Übersicht bekommst. Und dann wird ein Output produziert. Das Einzige, was du machen kannst, ist der einen KI sagen, beurteile den Output von der anderen. Du bist jetzt der Feedbackgeber, du bist der Problemlöser, du kannst den Rollen zuweisen, die miteinander kommunizieren lassen. Aber dieses komplexe Verhalten kriegst du erst, wenn du irgendeine Art von Schleife einbaust. Weil das Language Model an sich ist gerade heraus Input-Output. Es gibt keine Schleife in dem System. Und ohne Schleife kann ich mir kein Bewusstsein vorstellen. Also ich würde Geld darauf wetten, dass nichts, was wir Bewusstsein nennen, ohne irgendeine Form von Loop, Schleife, Feedback zustande kommen kann.
Aber ist es denn, also wir müssen ja sowieso dann immer das Reasoning von dieser künstlichen Intelligenz, können wir immer nur annehmen, wir können es dann ja nie irgendwie wissen. Aber ist es dann nicht naheliegend, dass diese zweite Instanz von GPT, die dann benutzt haben, um dieses Reasoning rauszufinden, nicht in gewisser Weise das darstellt, was das dann wohl verdeckte Reasoning des wirklichen Output-Instanz darstellt?
Ich glaube nicht. Das, was die zweite Instanz über den Output der ersten sagt, hat nichts damit zu tun, wie die erste Instanz zu der Lösung kam.
Okay, das ist natürlich, okay, dann ist das natürlich nicht so ein gutes Beispiel. Aber ich tue mich trotzdem schwer damit, da den Cut zu ziehen und zu sagen, besonders bei diesem neuen Modell GPT-4, das ist noch nicht bewusstseinsfähig. Also ich würde immerhin sagen, das hat Ansätze davon, so wie es halt in den Papers auch immer dargestellt. Sparks of AGI könnten wir dann, könnte, würde ich mich aus dem Fenster dann sagen, Sparks of Bewusstsein. Ne?
Also einfaches Beispiel, wenn du irgendeinen Plan machst, dann gehst du ja Ideen durch und springst in Gedanken zurück, denkst nochmal drüber nach, kaust das durch, überlegst, ob das schief gehen könnte, spielst das im Kopf durch, gehst nochmal zurück, ja, änderst etwas an deinem Plan und irgendwann hast du einen Plan.
Aber macht GPT-4
GPT-4
das nicht?
GPT-4 hat den Input, was der Plan machen soll, und dann produziert es das nächste Wort. Und dann noch ein Wort. Und noch ein Wort.
Ja, aber das, also innerhalb, sagen wir, eines Promptes, okay, aber innerhalb von einer Instanz kann das ja sehr wohl Kontext aus den vorigen Outputs und Prompts und so ziehen. Also ChatGPT ist ja in der Lage, den Kontext der Konversation auch mit einzubeziehen in seine Antworten.
Ja, aber die Unterhaltung, die reinkommt, ist ja wieder einfach nur ein Input. Also könntest auch mittendrin irgendwas an dem, was GPT-4 gesagt hat, ändern. Und es würde nicht sagen, nein, das habe ich nicht gesagt, weil GPT-4 zu dem Zeitpunkt nicht weiß, dass es das gesagt hat. Es steht da, GPT-4 hat das und das gesagt. Und dann würde er sagen, ich bin GPT-4, ich antworte hier jetzt einfach so weiter und rede weiter.
Ja.
Aber du könntest da jetzt was komplett anderes hinschreiben und GPT-4 würde trotzdem nicht glauben, es glaubt nicht. Aber es würde einfach den Text so fortsetzen, als wäre das sein vorheriger Output gewesen.
Aber das ist doch im Prinzip nur analog zu dem, was wir Menschen als sozusagen Gedächtnis haben. Und klar ist unser menschliches Gedächtnis, das ist fix sozusagen. Aber wenn wir jetzt annehmen, so wie wir jetzt in diesem Gedächtnis, wovon ich ausgehe, dass es ist von GPT, also innerhalb einer Instanz, weil ich gehe ja sowieso davon aus, dass eine Instanz von GPT ein, so wie du sagtest, Leben oder ein Bewusstsein ist. Und dann ist eben der Verlauf dieser Instanz, dieses Chats, ist halt eben das Gedächtnis davon. Und wir haben jetzt zwar die Möglichkeit, darin rumzufuschen, aber stell dir vor, das entkräftet aber noch nicht meine Argumentation, weil meiner Meinung nach ist es ja so, wenn du jetzt an so Neural Engineering und so denkst, dann wäre es doch so, dass wenn jetzt ein Mensch, also sagen wir Neuralink, die Firma von Elon Musk, die kriegt jetzt hin, die irgendwie Gedanken zu verändern, also nicht Gedanken, sondern
Erinnerungen.
Erinnerungen, genau, Erinnerungen zu verändern, dann würdest du doch auch in einem Denkprozess, der jetzt stattfindet, auf diese veränderte Erinnerung zurückgreifen und das wäre doch exakt das, was bei GPT-4 passiert, wenn du dem seine Erinnerungen änderst, also irgendwas im Prompt änderst. Also will sagen, unsere Bewertung der Sachlage jetzt ist doch im Prinzip analog zu, wir machen einen neuen Prompt, das ist mein Gedanke jetzt und dieser Prompt, der kann zurückgreifen auf den vorigen Chatverlauf, das sind meine Erinnerungen und da kommt dann ein Output raus und der wird dann gespeichert und dann kann ich auf weiteren Prompts, also weiteren Gedanken, kann ich wieder Rückgriff drauf nehmen. Das ist doch, ist doch ähnlich, oder nicht?
Um bei der Analogie zu bleiben, GPT-4 erlebt den Text aber nicht nochmal. Es geht die Gedanken nicht nochmal durch. Du kannst deine Erinnerung abrufen und erlebst sie nochmal. GPT-4 sieht einfach die Erinnerung als Film. Und wenn du jedes Mal einen Film von deiner Kindheit angucken müsstest, um zu beantworten, ob du eine gute Kindheit hattest, ja, weiß ich nicht, ob ich das Bewusstsein nennen würde.
Naja. Also wenn ich mich versuche, intensiv an etwas zurückzuerinnern, dann ist es natürlich nicht so, also dann erlebe ich ja auch nicht etwas so, wie es damals war, sondern es ist ganz deutlich ist es nicht so, als ob ich plötzlich in Trance gehe und dann bin ich nochmal in der Zeit und komme ich wieder zurück, dann kann ich sagen, okay, das weiß nochmal, wie die es erleben damals, sondern das ist ja ganz klar als Erinnerung für uns zu definieren. Und unterscheidet sich ja auch von dem erstmaligen Erleben dieser Erinnerung, so wie das bei ChatGPT anders ist. Klar ist natürlich nicht, kann man es nicht eins zu eins übertragen, aber das Konzept davon ist doch ähnlich, oder nicht?
Aber dir muss keiner sagen, dass das deine Erinnerung ist. Du könntest bei dem Prompt, bei der Unterhaltung, die du mit ChatGPT hattest, Assistent und User austauschen.
Ja.
GPT-4 wüsste nicht, was er gesagt hat und was du gesagt hast. Würde die Konversation einfach als du fortsetzen.
Naja, aber das geht ja nur, weil wir uns jetzt sicher sein können, gerade, dass das wirklich, was wir als Erinnerung haben, auch unverändert das war, was wir erlebt haben. Aber in dem Beispiel, dass wir jetzt so weit sind, dass unsere Erinnerungen geändert werden können, so wie wir in einem Chatverlauf von GPT-4 rumspielen können, kannst du nicht mehr sicher sein, ob das, woran du dich erinnerst, wirklich du erlebt hast, so wie du es erlebt hast, oder ob da vielleicht Elon Musk ein bisschen dran rumgefummelt hat. Weißt du, was ich meine? Das kommt aufs Gleiche raus in meiner Wahrnehmung.
Ja, wir reden aber jetzt nur von Erinnerungen. Dann hast du immer noch keine Art von Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung, Feedback, Plan im Kopf, Situationen durchspielen im Kopf. Kann alles nicht stattfinden in einem Language Model.
Also es ist natürlich, es gibt natürlich noch Unterscheidungen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man jetzt allermindestens sagen könnte, dass dass so ein Large Language Model wie GPT-4 möglicherweise Ansätze von Bewusstsein innerhalb von so einer Instanz haben könnte. Wir können es ja nicht beweisen. Also kannst du mir das Gegenteil beweisen? Und wenn ja, dann beweise erstmal, dass du selber bewusst bist, ne? Wer Transcendence geguckt hat, der weiß, worauf ich hinaus. Ich weiß nicht, ob du bewusst bist, ne? Sag ich so, wie es ist. Ich habe jetzt ein schönes Selbstgespräch geführt für 56 Minuten, aber ob du wirklich ein Bewusstsein hast, das weiß ich immer noch nicht.
Ich würde Leute auslachen, die jetzt für die Rechte von GPT-4 kämpfen gehen. Das könnte ich nicht ernst nehmen.
Nee, das ist soweit
wirklich. Weil ich mir sehr sicher bin, dass das ein sehr intelligentes, sehr fähiges Tool ist, was eine tolle Repräsentation der Welt darstellt, aber in keinster Weise irgendeine Wahrnehmung von sich selbst hat.
Auch das ist aber auch nicht der entscheidende Faktor, um irgendwie Rechte zu bekommen, weil die Delfinarten, die sich selbst irgendwie wahrnehmen können, wo man sagt, das könnten Ansätze von Bewusstsein sein, die haben ja auch keine Menschenrechte oder keine Delfinrechte oder so.
Ich meine, wir haben anderen Menschen erst Menschenrechte gegeben vor ein paar Jahren.
So ist es nämlich. Gut, dass das mal jemand erwähnt.
Also ich glaube nicht, dass wir bald Maschinen Rechte geben werden. Selbst wenn ein paar Leute dafür kämpfen würden.
Wo kämen wir denn dahin?
Also wir haben viel zu lange gebraucht, um allen Menschen Rechte zu geben.
Und haben es immer noch nicht geschafft.
Ist das immer noch nicht,
ich genau. Ich wollte gerade sagen, also du stellst so, als ob das ein abgeschlossener Prozess wäre, aber...
Nee. Also selbst wenn Maschinen aus irgendeinem Grund jetzt auch noch Emotionen entwickeln, sehe ich nicht, dass die auf einem Level mit uns sind, zumindest in unserer Perspektive.
Die sind drüber nämlich.
Ja, vielleicht. Vielleicht. Nahe Zukunft.
Ja. Es ist das Zeitalter, habe ich irgendwo jetzt mal gelesen, wir bewegen uns jetzt in das Zeitalter, in dem wir Menschen erkennen müssen, dass wir nicht mehr die vorherrschende Bewusstseinsform auf dem Planeten sind oder so. Und ich glaube, das wird ein sehr ernüchternder Prozess werden, wenn das wirklich wahr wird.
Ja. Aber es kann nur besser werden. Also, vielleicht braucht unser Planet mal eine etwas intelligentere Lebensform.
Jetzt sei mal nicht so selbstkritisch, Max. Also ich finde, du bist schon eine sehr, sehr intelligente Lebensform. Das, was wir hier beide auch lieb. Hier. Ja, danke. Das sind auf jeden Fall schöne, optimistische Worte für den Abschluss.
Genau.
So wie immer.
Ja, zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen Werbung. Wenn ihr mitdiskutieren wollt oder nach den Quellen sucht, die ganzen Paper, worüber wir reden, zum Beispiel Sparks of Artificial General Intelligence oder die TED-Talks, über die wir geredet haben, oder auch nur die Filme oder so, die findet ihr alle auf dem Discord-Server Words of the Future. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Kommt gerne vorbei, lest euch die Artikel und Paper durch, diskutiert gerne mit, schlagt vor, über welche Themen wir als nächstes reden können. Ich hoffe, dass ich bald noch jemand anderen für den Podcast bekomme.
Irgendwann wird es langweilig mit denselben zwei Gästen.
Ja, ich will jemanden mehr aus der Bereich Biologie, Medizin, Psychologie, vielleicht aus der Ecke, weil AlphaFold ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Es ist schwer zu beschreiben, welche Auswirkung das auf die Medizin hatte, auf Impfstoffforschung und so weiter. Das ist noch ganz interessant. So, genau eine Stunde. Dann bis zum nächsten Mal.
Danke, hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.